SRF 4 News.
Der Rückblick auf die vergangene Wirtschaftswoche, jetzt auf Ihrem Infosender SRF 4 News. Mein Name Christina Scheidecker.
Steueroasen sorgen für Schlagzeilen, ein riesiges Datenleck erlaubt Einblicke, wie Unternehmen oder reiche Privatleute ihre Vermögen vor den nationalen Steuerbehörden verstecken können. Die Schweiz sei von den Enthüllungen bislang eher am Rand betroffen, sagt die Bankiervereinigung und spricht von einer Nebenrolle der Schweiz. Teilen Sie diese Einschätzung, Klaus Wellershoff?
Naja, ich glaube, ganz kann man das nicht teilen, denn wenn wir da stolz drauf gewesen sind in der Vergangenheit, dass wir als Finanzplatz der wichtigste Umschlagplatz für Privatvermögen, für die Verwaltung von Privatvermögen gewesen sind auf der Welt, dann trifft uns dieses Thema ja auch. Schließlich handelt es sich bei dieser Konstruktion von den verschiedenen Stiftungen, Trusts, Investmentgesellschaften um eine Technik, um eine Vorgehensweise, die in der Vermögensverwaltung der ganz Reichen am Tage war.
Also die Schweiz als größter internationaler Vermögensverwaltungsplatz mit der UBS als größte Vermögensverwaltungsbank. Da haben wir also bestenfalls eine kurze Verschnaufspause, oder von welchem Szenario müssen wir ausgehen?
Naja, zunächst einmal muss man sicherlich sagen, dass die Dinge, die uns heute vielleicht moralisch verwerflich vorkommen, in der Vergangenheit anders eingeschätzt wurden. Und in vielen Fällen werden sich die Hinweise, die diese Daten geben, erweisen als Hinweis auf zumindest nach den Buchstaben des Gesetzes ordentliche Transaktionen. Ich glaube, da wird nur ein Bruchteil davon, wird nur Hinweise auf tatsächliche Verbrechen und Hintergehen uns geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Also vielleicht ist gar nicht so viel rechtlicher Sprengstoff drin. Vielleicht aber bedeutet das für die Banken, dass sie von einem Modell der Vermögensverwaltung, was in der Vergangenheit eben nach den Buchstaben des Gesetzes doch in großen Teilen ging und von vielen als moralisch akzeptabel eingeschätzt wurde, Abschied nehmen müssen. Und das kann große Veränderungen mit sich bringen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Schweiz sprechen die Privatbankiers, wenn sie von ausländischen Kundengeldern sprechen, häufig von dem Unterschied zwischen Simple und Complex Money. Simple Money heißt so viel wie, das ist eine Vermögensverwaltung, das können wir für alle gleich machen. Das kann man, wenn der auf der anderen Seite, dem das Geld gehört, keine Steuern zahlt und auf die nationalen, für ihn gültigen Steuergesetzgebungen keine Rücksicht nehmen muss.
Und das mussten ja die Schweizer Banken bisher nicht.
Und das war das gängige Geschäftsmodell. Insofern war die Vermögensverwaltung rein technisch betrachtet eine einfache Geschichte. Heute ändert sich das. Heute geht das in Richtung Complex Money. Das Ausschalten von den großen Steuerpflichten über diese Strukturen, über die wir jetzt geredet haben, aber auch durch die Steuerhinterziehung, ist nicht mehr so einfach möglich. Und das heißt dann, dass man für jedes Land unterschiedliche Anlagestrategien anbieten muss, weil jedes Land andere steuerliche Behandlungen von Erträgen und Wertsteigerungen der verschiedenen Anlagen kennt. Also es macht das Geschäft viel, viel komplizierter. Es macht es auch schwieriger für die Berater, es macht es schwieriger für die Portfoliomanager. Also ich glaube, da steht der Finanzplatz Schweiz vor einer riesigen Umwälzung. Die Banken, die sich auf diesen Weg vor Jahren begonnen haben, und ich glaube, da gehören die beiden Großen dazu, die können das so richtig gut heute noch nicht. Und ich glaube, das zeigt schon, wie schwierig das dann für all die anderen werden wird.
Also es wird schwierig werden für die Schweizer Banken, für alle Vermögensverwalter international in Zukunft, wenn wir uns noch die Gegenwart jetzt anschauen, diese Trusts, die da im Mittelpunkt stehen bei diesen Steueroasen. Das riecht ja schon nach Steuerhinterziehung. Zu Recht?
Ja,
zu Unrecht?
Ja, man wird sicherlich Fälle finden, wo kriminelle Energie am Werke war, um wirklich Geld zu verstecken. Aber es wird auch ganz viele, und ich denke, ich würde erwarten, es wird die Mehrheit sein, von Fällen geben, wo die Betroffenen, die Beteiligten, also die Vermögenden, aber auch die Banken und vor allen Dingen die Steuerberater und Rechtsanwälte, denn Banken dürfen ja in der Schweiz keine Steuerberatung machen, wo diese Betroffenen einfach nur die Lücken im Gesetz versucht haben zu finden und diese dann über diese Lücken dann diese Steuergesetzgebung zu umgehen. Das finden wir in vielen Fällen moralisch anrüchig, aber es wird wahrscheinlich relativ wenig Justiziables dabei herauskommen. Also es ist eine komplizierte Geschichte, ein Thema, was sicherlich politisch ausgeschlachtet wird, und das wird es den Banken noch mal schwieriger machen, denn nichts einfacher ist, auf irgendwelche finsteren Machenschaften hinzuweisen und dann politische Forderungen zur weiteren Regulierung des Vermögensverwaltungsplatzes zu fordern.
Es wird ein Thema sein, das uns noch in weiteren Gesprächen zur Wirtschaftswoche begleiten wird. Klaus Wellershoff, ich möchte das Thema wechseln, zur Europäischen Zentralbank übergehen. Die belässt die Zinsen unverändert auf dem rekordtiefen Niveau, hat sie am Donnerstag entschieden. Hat Mario Draghi, der Präsident, und sein Team richtig gehandelt?
Ja, es ist schwierig, Bewertungen zu verteilen, aber ich glaube, er hat das getan, was viele von ihm erwartet haben. Das kann man sicherlich sagen. Die großen Zentralbanken, die Europäer, die Amerikaner, die Japaner, die Briten, die haben uns alle in den letzten Monaten in der einen oder anderen Form gesagt, dass das mit den tiefen Zinsen sowieso der Konjunktur nicht mehr hilft. Und sie nochmal zu senken, so wie jetzt einige erwartet haben, dass die EZB das machen könnte, das bringt einfach überhaupt nichts mehr. Im Gegenteil, es könnte weitere Nebenwirkungen dieser aktiven Geldpolitik, die ja auf die Stabilisierung des Finanzsystems und vielleicht auch die Stabilisierung der Staatsverschuldung ausgerichtet ist, könnte diese Nebenwirkungen nochmal verstärken. Ein Beispiel haben wir auch in den vergangenen Monaten gesehen. Das ganz, ganz billige Geld hat dazu geführt, dass zum Beispiel die Aktienmärkte wieder Allzeithöchststände erklommen haben.
Also man hätte eher geschadet, die EZB hätte sich eher geschadet als genützt, aber trotzdem, die europäische Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Mario Draghi hat auch gesagt, es laufe weniger gut, als man das eigentlich erhofft hätte. Was ist denn zu tun?
Ja, es kommt darauf an, was die Ziele sind, nicht? Wenn Sie nach einem Ratschlag fragen, dann müssen Sie mir erst sagen, was Sie denn erreichen wollen. Also wenn man mehr Wachstum haben will, kurzfristig, da muss man aufhören zu sparen. Das ist relativ einfach. Nur ob das wirklich die vernünftige Politik ist, das steht doch sicherlich in den Raum gestellt. Die Europäer werden dieses Jahr nochmal kräftig auf die Fiskalbremse treten müssen und werden dann ab dem kommenden Jahr wieder eine Normalsituation in ihren Haushalten spüren. Und ich denke, dann wird sich auch die Konjunktur beleben. Und nur dann, glaube ich, wenn die Menschen wieder Vertrauen haben können, dass die Verschuldung des Staates bewältigbar ist, nur dann werden sie beginnen zu investieren. Das zeigen uns die Beispiele, wie zum Beispiel in Japan, wo das ja seit Jahren schief geht.
Stichwort Japan. Ja, die japanische Zentralbank, die drückt mächtig aufs Gas. Die hat die Geldschleusen geöffnet und druckt noch mehr Geld als bisher. Die Börse freut, die hat 2% zugelegt. Was ist Ihre Reaktion, Klaus Wellershoff?
Ja, es ist eine Verzweiflungstat. Das ist wirklich, ich weiß nicht, man sieht den Wasserfall, hört ihn, man sieht, wie man auf ihn zutreibt, und jetzt versucht man schneller zu schwimmen, damit man wegkommt davon. Das ist das, was wir dort sehen. Die Japaner haben es eben nicht geschafft, so wie die Europäer, die Neuverschuldung einzudämmen, die Defizite zu reduzieren. Sie leiden seit 20 Jahren an einem überbordenden Staatshaushalt. Die Staatsverschuldung Japans ist fast 2,5-mal so groß wie die Europas, und sie wächst weiter, und das hat dazu geführt, dass die Menschen einfach nicht mehr in Japan ausreichend zu investieren, um Arbeitsplätze zu schaffen, um die Konjunktur voranzutreiben. Und in diesem Umfeld versucht die neue Regierung jetzt mit noch größeren Defiziten und mit einer Unmenge von Geld die Wirtschaft zu beleben. Ich glaube, irgendwann werden wir einsehen, dass das einfach nicht geht. Konjunkturpolitik kann man punktuell für kurzen Zeit so betreiben, aber nicht über Jahre hinweg. Das führt zu dem Abgrund, zum wirtschaftlichen Ruin und zur Inflation.
Aber es ist eine Tatsache, dass Japan seit Jahren unter eher rückläufigen Preisen leidet, dass die Leute nichts mehr kaufen, weil es morgen ja vielleicht billiger ist. Und die Notenbank sagt jetzt treiben wir die Inflationsrate auf 2%, und dann kommt doch vielleicht die Wirtschaft wieder in Schwung. Ist das ganz falsch, diese Überlegung?
Ja, normalerweise sind ja die 2% Inflation die Folge davon, dass die Wirtschaft wieder auf Schwung gekommen ist, und es ist nicht umgekehrt. Ich glaube, da fängt schon ein bisschen das konzeptionelle Problem der ganzen Geschichte an. Und ich denke, was eine Folge von jetzt 2% Inflation ohne wirklich nachhaltiges Wirtschaftswachstum wäre ein Zusammenbruch des Bankensystems. Insbesondere die Postsparkasse Japans ist extrem gefährdet. Die hat die Spargelder, die sie ja in der Regel kurzfristig wieder rausgeben muss, langfristig angelegt in japanische Staatsanleihen, ist der größte Gläubiger des japanischen Staates. Wenn die Inflation bei 2% ist, dann wird der Staat einen höheren Zins zahlen müssen als heute. Sprich, die Obligationen entwerten sich, das Eigenkapital verschwindet. Das kennen wir in kleinem Maßstab, und das möchte ich betonen, in kleinem Maßstab aus der europäischen Bankenkrise. In Japan wäre ein Zusammenbruch des Postsparbuchsystems viel, viel größer und hätte dramatische Folgen, nicht nur fürs Bankensystem insgesamt, sondern auch zum Beispiel für die Frage, ob der Kapitalverkehr Japans frei bleiben kann.
Sie zeichnen ein extrem düsteres Bild der japanischen Wirtschaft, aber was wäre denn die Alternative? Was kann, soll Japan tun, um endlich wieder aus dem Schlamassel rauszukommen?
Ja, ich denke, es wird kein Weg dran vorbeiführen, diese Staatsverschuldung zu beseitigen. Wissen Sie, wenn der Staat mit 240% des Volkseinkommens verschuldet ist und jedes Jahr kommen 5 Prozentpunkte dazu, da finden Sie keine Unternehmen, die irgendwelche Zukunftsprojekte investieren. Ich glaube, die Japaner brauchen tatsächlich einen Kapitalschnitt, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen. Die japanische Staatsverschuldung gemessen am Volkseinkommen ist fast doppelt so groß wie die von Zypern und weit, weit über dem, was die Griechen jemals erreicht haben. Also das sind keine Kleinigkeiten, und da wird man einen großen Schnitt machen müssen bei den Schulden. Ohne das werden die Japaner nicht vorwärts kommen.
Und den Preis dieses Schnitts oder dieser Politik zahlen die Sparerinnen und die Sparer und die Rentner?
Das ist das große Problem und ist auch der Grund, warum es politisch ja bis jetzt nicht durchsetzbar war. Man hat versucht, über allerlei Steuerinitiativen Steuern anzuheben. Das ist jedes Mal, ist das wieder abgeschmettert worden. Ich denke, das ist eine generelle Herausforderung der Industrienationen, ist mit dieser Frage umzugehen. Wie kriegen wir das hin, dass wir sozial ausgewogen uns wieder in eine Situation bringen können, dass wir wachsen. Und dazu wird gehören, dass man auch den Reichen, und das ist leider eine Tatsache, auch wenn manche das nicht hören wollen, die in den letzten Jahren eben schon überproportionell höhere Einkommenszuwachsraten hatten als die Ärmeren, dass man auch die Reichen zur Kasse bittet. Und da wird man Steuern einführen müssen, von denen wir alle noch nie gehört haben. Man wird es vielleicht punktuell enteignen müssen, sonst kommt so ein Land wie Japan nicht vorwärts. In Europa, ich will keinem Angst machen, sind wir noch nicht so weit, sind wir weit entfernt von dieser Situation, aber Japan steht wirklich am Abgrund.
Und für die Steueroasen rund um die Welt heißt es, es werden schon bald neue Kunden kommen, die ihr Geld dort in den sicheren Hafen bringen wollen.
Ja, um das zu verhindern, wird man Kapitalverkehrskontrollen einführen, so wie die Zyprioten das gemacht hat. Die Japaner werden ihr Geld nicht mehr einfach so in die Welt schicken können, das wird man irgendwie dann auf Schiffen rausfahren müssen oder wirklich in archaischen Schmuggelmethoden versuchen müssen. Aber die denke, da wird man sehr, sehr drastisch vorgehen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Die freie Marktwirtschaft, so wie wir sie in den 90er Jahren des letzten Jahrzehnts gekannt haben, die Globalisierung der letzten 20, 30 Jahre, die kriegt jetzt einen erheblichen Dämpfer.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.